Ja, Nils, du kennst es bestimmt auch. Ich hatte gestern mit meiner Kleinen so eine gemeinsam Wachsengruppe, saß direkt daneben und mit einem Mal hat sie das Gleichgewicht verloren und ist schön mit dem Kopf gegen die Wand gerumst. Und hat dann natürlich auch gebrüllt wie am Spieß, hatte eine dicke Beule. Dann läuft man ja so bestimmte Mechanismen durch und denkt, okay, sie hat gebrüllt, hat jetzt irgendwie, ist ansprechbar und sowas, war wohl nicht so schlimm. Solche Erfahrungen machst du wahrscheinlich auch fast täglich, oder?
Fast täglich, genau. Eine von unseren Mädels hatte vor kurzer Zeit wirklich mal in so einer Woche so eine Unfallserie, würde ich mal sagen. Da ist sie erste Stufe runtergefallen und mit dem Gesicht dann auf dem Asphalt gelandet, wo wir dann tatsächlich auch einen wackelnden Zahn festgestellt haben und zum Zahnarzt mussten. Dann hat sie in der Kita den Finger in der Tür geklemmt und so weiter. Ne? Also das ist bleibt mit kleinen Kindern, glaube ich, nicht aus. Und da das halt für jeden wirklich, denke ich, ein wichtiges Thema ist, haben wir genau das heute. Es geht um Präventionsmaßnahmen, potenzielle Gefahren für kleine Kinder. Und dazu haben wir auch einen tollen Gast da, und nämlich Dr. Med. Annalena Dehe. Herzlich willkommen.
Ja, zunächst möchten wir eine Triggerwarnung aussprechen. Das heißt, in dieser Folge können also auch Inhalte vorkommen, die für einige von euch eventuell beunruhigend oder verstörend sein können. Und wenn du dich mit diesem Thema unwohl oder überfordert fühlst, möchten wir dir empfehlen, diese Folge einfach auszulassen und beim nächsten Mal wieder reinzuhören. Vielleicht magst du dich am Anfang erstmal kurz vorstellen.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Freue mich total heute auf den Podcast hier mit euch. Ich bin Annalena Dehe, ich bin 36 Jahre alt, ich bin Fachärztin für Innere Medizin, Notärztin und Mutter von Zwillingsmädchen. Ich bin aktuell weiterhin, also befinde mich aktuell in meiner zweiten Facharztweiterbildung, bin weiterhin praktizierende Ärztin und habe mit meinem Mann vor 2 Jahren 12 Minutes gegründet.
Ja, 12 Minutes, kannst du da ein bisschen was zu sagen, was das ist?
Ja, also wir sind ja 2020 erstmalig und dann gleich doppelt Eltern geworden. Ich hole ein bisschen aus und sind dann in dem Zusammenhang tatsächlich ganz häufig auf Kindernotfallsituationen angesprochen worden, sodass dann mein Mann Lukas, der ist ebenfalls Facharzt und Notarzt, und mir kam dann damals bereits die Idee, so Erste-Hilfe-Themen so ein bisschen salonfähiger zu machen, und wir wollten Erste-Hilfe für alle verfügbarer machen und insbesondere auch für Neueltern, die eben kleine Kinder zu Hause haben und nicht so flexibel sind, wollten wir ein Online-Format anbieten. Mhm. Wir haben unseren Kurs 12 Minutes genannt, weil es in Deutschland im Schnitt 12 Minuten dauert, bis der Rettungsdienst bzw. der Notarzt vor Ort am Notfallort eintrifft. In der Stadt kann es natürlich auch mal deutlich kürzer sein, aber in ländlichen Regionen auch mal deutlich länger. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, unseren Kurs genau so zu nennen, wie lange Eltern die Zeit überbrücken sollten, bis der Rettungsdienst vor Ort eintrifft.
Ja, ich finde, das ist auch ein wirklich sehr wichtiges Thema und hört sich auch sehr, sehr gut an, weil das war genau auch das, worüber wir uns auch Gedanken gemacht haben, bevor unsere Zwillinge 2022 auf die Welt gekommen sind. Auch 2 Mädchen. Und wir haben dann auch unsere Eltern, also die Großeltern, dann gebeten, auch so einen Kurs zu machen. Zu dem Zeitpunkt konnten wir es zum Glück in Präsenz auch machen und haben dann einen Präsenzkurs gemacht. Aber ich finde die Thematik generell mit diesen Kursen sehr, sehr wichtig. Ulrike, habt ihr auch so einen Kurs gemacht?
Also tatsächlich wollte ich das immer machen, und meine zweite Tochter, bei der ich das unbedingt machen wollte, ist genau in diese Corona-Zeit geboren worden, und tatsächlich fehlte mir da das Angebot. Also das war Ende 2019, und ich bin so ein bisschen, dadurch, dass ich Lehrerin bin und da regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse mache, hatte ich so ein bisschen Glück, dass ich unmittelbar, bevor ich schwanger geworden bin, immer Auffrischung hatte und der Kursleiter netterweise auch Sachen gemacht hat, die mir für die Kleinstkinder geholfen haben. Also er hat immer gefragt, ob wir auch Babys zu Hause haben, und dann wurden eben auch solche Sachen gemacht. Und ich ärgere mich aber tatsächlich, dass ich das bisher nicht aufgefrischt habe. Und finde das jetzt gerade eine super Möglichkeit, dass du sagst, weil mir fehlt oft die Zeit, so einen Präsenzkurs zu besuchen. Und mit so einem Programm ist das ja eigentlich ideal, ne? Auch, ne, dass du sagst, man kann das weitergeben, denn man hat einfach dauernd die Situation, dass man denkt, was mache ich eigentlich? Also so ein Klassiker ist ja zum Beispiel, das Kind fängt mit Beikost an, ab da ist das Thema Verschlucken wirklich präsent, aber ja auch schon vorher, wenn es anfängt, sich zu bewegen, mobil zu werden, das ist wahrscheinlich auch so ein Thema, was euch oft begegnet, oder, Annalena?
Ja, also das sind tatsächlich so die großen Themen, die bei Kindernotfällen immer, die wir immer vorfinden, auch zu Hause. Also es sind Verschluckungsunfälle, also oder Notfälle oder Luftnot. Erstmal, meistens ist es eine unklare Luftnot und dann ist es am Ende doch irgendwie die Schraube, die verschluckt wurde und in der Luftröhre gelandet ist. Oder der Kieselstein hatte ich jetzt kürzlich auch wieder eine Situation gehabt auf dem Spielplatz. Da war ich aber als Mama eigentlich jetzt nicht als Notärztin vor Ort. Und da hatte ein anderthalbjähriges Mädchen einen Kieselstein verschluckt. Das wussten wir aber nicht. Die hatte irgendwie mit der Sandale von dem Bruder gespielt gehabt, und hatte dann plötzlich angefangen zu husten. Und letzten Endes, genau, habe ich dann das Kind übernommen. Ich kannte auch die Mutter. Also sie wusste auch, dass ich Notärztin bin. Das ist ja manchmal so ein bisschen übergriffig, auch wenn man dann einfach so ein Kind. Also ich habe mich dann eigentlich nur daneben gestellt und gewartet, was passiert, weil das ist ja beim Verschlucken immer eigentlich das Beste, der effektive Husten des Kindes selbst. Und da sollte man auch möglichst wenig dran tun. Also man sollte nicht ablenken, indem man auf den Rücken klopft. Man sollte, und das ist so ein Reflex, den viele Eltern machen, dann erstmal in den Mund greifen. Und da hat man halt verschiedene Gefahren, die sozusagen auftreten können. Man könnte, wenn da wirklich ein Fremdkörper ist, könnte man den in die Tiefe schieben. Man könnte gebissen werden, wobei das ist, glaube ich, als Mutter das kleinere Übel. Man will ja dem Kind helfen. Aber man sollte niemals in den Rachen eines Kindes greifen, ohne da einen Fremdkörper zu sehen. Einfach nur, weil man ihn dort vermutet. Sondern sollte das Kind erstmal husten lassen. Und erst wenn der Husten ineffektiv wird, das heißt, das Kind läuft blau an, es holt nicht mehr richtig Luft zwischen den Hustenattacken. Das ist der Zeitpunkt, wo man eingreifen sollte und wo man dann erste Hilfe leisten sollte. Und da gibt es ja auch Unterschiede, je nachdem, wie groß die Kinder sind.
Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil ich glaube, diese Verschluckungsangst ist bei vielen Eltern sehr präsent. Die haben dann wirklich Angst auch schon, was gebe ich jetzt zu essen? Und wir hatten eigentlich in der ganzen Zeit auch vielleicht einen Fall, wo wir mal eingegriffen haben. Das war dann, was du gerade gesagt hast, tendenziell vielleicht auch zu früh, wobei wir auch immer erstmal geschaut haben, dass dieser Reflex des Kindes, ne, dass ob das wirklich alleine das wieder geregelt bekommt. Und einmal haben wir, glaube ich, dann ein bisschen sogar übers Knie und dann auf dem Rücken ein bisschen geklopft, weil es da wirklich den Anschein machte, dass das nicht von alleine wieder hochkommt. Aber was du ja sagst, wirklich eigentlich so spät wie möglich eingreifen, weil genau dieser Reflex ist ja dazu da, dass das alleine wieder geregelt wird, ne?
Genau, also ganz wichtig ist, glaube ich, in der Situation immer die Achtsamkeit. Deswegen empfehlen wir auch immer, also wir bekommen super viele Anfragen, wie man das verhindern kann und was man tun kann und so weiter. Und natürlich sollte man vorher, bevor man natürlich seinem Kind ein bisschen festere Kost gibt, also wenn es jetzt gerade ums Thema Essen geht, sollte man feststellen, ist das Kind beikostreif, ne? Ist es überhaupt in der Lage? Wie sieht das aus mit dem Zungenstoßreflex? Das sind ja so andere Themen, die noch mit reinspielen. Und wir empfehlen beispielsweise auch immer bei der Auswahl des Hochstuhles einen Hochstuhl mit einem Tritt, also wo die Kinder wirklich die Füße abstellen können. Das nicht nur, weil es angenehmer, glaube ich, ist für die Kinder, also wenn wir uns das so vorstellen, wir stellen auch gerne die Füße auf den Boden, sondern einfach, weil dann der Hustenreflex viel effektiver ist, weil die Kinder sich richtig abstützen können. Und aber wenn das alles stimmt, und das Kind ist beikostreif und man fängt an, dann ist eigentlich das A und O, seid beim Essen dabei. Lasst euer Kind nicht aus den Augen, auch nicht für wenige Sekunden, weil es gibt auch so Erstickungsnotfälle, die passieren leise. Die Kinder husten nicht. Die können nicht auf sich aufmerksam machen. Das heißt, das sind so Momente, da muss man eben. Wir sagen immer, eine Armweite vom Kind nur
Genau.
entfernt sein.
Also was ich so spannend dabei finde, ich bin jetzt persönlich beim Essen, was Verschlucken angeht, relativ entspannt, weil ich das Gefühl habe, die meisten Sachen kriegen die Kinder wirklich gut selber geregelt. Wo ich unentspannt bin und da auch tatsächlich immer so leicht panisch, wenn mein Kind anfängt zu husten ist, ich habe ein Kind von jetzt knapp 18 Monaten und zwei ältere Geschwister. Und ich kann es einfach nicht vermeiden, dass ab und zu mal Kleinteile da liegen, wo sie nicht liegen sollen. Und sobald mein Baby hustet, also sie ist ja kein Baby mehr, aber die Kleine halt hustet, denke ich, okay, hat sie jetzt irgendwas verschluckt? Und da finde ich, ist es immer so ganz schwierig zu unterscheiden, ist es jetzt einfach nur ein Husten, weil sie sich gerade an Spucke oder so verschluckt hat, oder ist jetzt wirklich eine Notfallsituation? Und da ist, was du gesagt hast, glaube ich, beobachten ganz wichtig. Und wie würde ich denn klassischerweise vorgehen? Also wir hatten es zum Glück noch nicht. Wenn ich dann irgendwann merke, okay, die hört nicht auf zu husten und irgendwas scheint da zu sein. Und dann im Notfall, was du gesagt hast, sie läuft schon blau an. Wie gehe ich denn dann vor, jetzt am Beispiel meiner 18 Monate alten Tochter?
Genau, also da so ein bisschen, da gibt es so ein bisschen eine Grenze. Es gibt ja, das kennen auch viele, das Heimlich-Manöver. Das ist ein Manöver, was bei Kindern erst ab einem Lebensjahr angewendet werden sollte, weil dieser Druckaufbau, der ist so heftig, dass die Organe, die sich ja noch im Wachstum befinden, die können Schaden nehmen durch Einblutungen beispielsweise. Das andere Problem ist auch, dass der Kopf bei diesem Manöver nicht festgehalten wird. Und die Kopfhaltemuskulatur bei Kindern unter einem Jahr ist auch noch nicht so ausgeprägt, dass das Köpfchen würde dann nach vorne und hinten schleudern. Das wäre wie so ein Schleudertrauma, was wir dann damit provozieren würden. Das heißt, wie gesagt, bei Kindern über einem Jahr würde man das Heimlich-Manöver anwenden. Vom Ablauf her ist es ja so, je nachdem, wie groß das Kind ist, steht oder kniet man hinter dem Kind, ballt dann die Faust mit die eine Hand zur Faust und platziert sie zwischen Bauchnabel und Unterrand vom Brustbein. Und die andere Hand umschließt dann von der anderen Seite, also von hinten, die bereits platzierte Faust. Und dann werden bis zu 5 ruckartige Bewegungen nach hinten oben, also in Richtung man selbst, ausgeübt, um dann, also die Theorie dahinter ist, dass durch diesen Druckaufbau im Brustkorb der Fremdkörper, der da irgendwo festsitzt, gelöst wird und entweder abgehustet oder erbrochen werden kann. Bei Kindern unter einem Jahr, wie gesagt, würde man dieses Heimlich-Manöver oder diesen Heimlich-Handgriff nicht anwenden, sondern da würde man das Kind in Kopftieflage, beispielsweise auf den Unterarm oder auf den Oberschenkel, nach unten legen, würde im Kieferwinkel das Kind den Säugling festhalten, also mit zum Beispiel mit dem Daumen und mit Zeige und Mittelfinger, dass der Kiefer fixiert ist, damit eben diese Situation mit diesem Kopfschleudern oder Kopfschlackern nicht passiert. Und dann würde man bis zu 5 kontrollierte Schläge auf den mittigen Rücken ausüben. Also es ist tatsächlich so, also wenn man dieses Manöver richtig ausübt, dann haben die Kinder hinterher davon blaue Flecken. Weil das Ziel sollte schon sein, dass man nicht 5 Schläge braucht, sondern eben mit einem Schlag, der kontrolliert ist, diesen Fremdkörper löst. Weil was dann passiert, genauso wie bei Kindern über einem Jahr, dass man dann zu Brustkorbkompression übergeht. Also wenn sich nach diesen bis zu 5 Schlägen oder 5 Heimlich-Manövern der Fremdkörper nicht löst, dreht man das Kind um und übt dann eine Brustkorbmassage aus. Also so wie bei der Reanimation. Die Thoraxkompression und immer im Wechsel sozusagen. 5 Brustkorbkompressionen, dann wieder im Wechsel mit heimlich, beziehungsweise bei Kindern unter einem Jahr diese kontrollierten Schläge auf den mittigen Rücken. Und so lange, bis der Fremdkörper sich löst oder der Rettungsdienst eintrifft tatsächlich.
Das heißt, weil du jetzt gerade Rettungsdienst sagst, wenn es dann jetzt so weit ist, sollte ich dann auch schon einen Rettungsdienst gerufen haben?
Ja, also wenn man feststellt sozusagen, dass nach den ersten 5 Schlägen das Kind läuft blau an, ich kriege diesen Fremdkörper nicht gelöst und dann würde ich schon jeder Mutter, jedem Vater, jeder Betreuungsperson empfehlen, dass dann eine andere Person den Rettungsdienst alarmiert, eine anwesende Person. Wenn man alleine ist, um Hilfe rufen oder parallel mit Lautsprecherfunktion die 112 selber anwählen.
Wie war das denn in dem Fall auf dem Spielplatz? Musstest du dann im Endeffekt einschreiten?
Genau, die Mutter, wie gesagt, wir kannten uns hier aus der Gegend und haben uns auch schon öfter unterhalten miteinander. Sie wusste, dass ich Notärztin bin, hat mir das Kind dann gereicht. Und das Kind war auch 1,5 Jahre alt, aber es war ein sehr zierliches Kind, weil auch ein Zwilling, sodass ich das Heimlich-Manöver nicht angewandt habe in dem Fall, sondern wirklich auch die 5 kontrollierten Schläge. Die Entscheidung habe ich aber getroffen in meiner Funktion als Notärztin. Das Heimlich-Manöver wäre sicherlich auch möglich gewesen. Also wenn man jetzt sagt, es gibt eben diese Regel über 1, unter 1 das Ergebnis ist das Wichtige. Und sie hat dann wirklich eine Riesenportion Schleim und dann diesen relativ großen Kieselstein abgehustet. Also der war irgendwie zwischen 8 und 9 Millimetern groß, den sie irgendwie da eingeatmet hatte. Und ich habe mich natürlich dann im Anschluss bei ihr entschuldigt, weil das ist kein schönes Manöver. Ich habe habe ich sie auf den Rücken gehauen. Ne? Also das ist das, was das Kind verstanden hat. Aber ich habe dann trotzdem hinterher noch mit Tränen in den Augen ein Lächeln bekommen. Also ist alles gut ausgegangen.
Nun gibt es ja auch Sachen, wo ich als Mama tatsächlich persönlich richtig viel Angst habe. Dazu gehört zum Beispiel so eine Knopfzellbatterie. Ne? Das hört man ja auch vermehrt in den Medien. Und ich denke immer, insbesondere wenn ich nicht zu Hause bin, sondern irgendwo zu Besuch bin, diese Teile liegen ja auch oft einfach irgendwo rum. Das ist ja richtig gefährlich, wenn die verschluckt werden. Ne? Kannst du kurz erläutern, warum und was man dann tun sollte?
Ja, sehr gerne. Also bei diesen Knopfbatterien ist das Problem, das sind Lithiumbatterien. Das heißt, wenn die in Kontakt kommen mit Feuchtigkeit, und das ist eben Schleimhaut in der Speiseröhre im Magen, wir sind ja damit komplett ausgekleidet im Magen-Darm-Bereich, dann kommt es zu schwersten Verätzungen. Und wenn man auch nur den leisesten Verdacht hat, dass das Kind eine Knopfbatterie verschluckt haben könnte. Gott sei Dank sind die allermeisten Knopfbatterien heutzutage gesichert. Ne? Also nochmal in den Soundbüchern beispielsweise, da sind die mit einer extra kleinen Schraube gesichert. Aber es gibt immer mal wieder, und ich hatte selber tatsächlich neulich die Situation, dass wir wir haben so LED-Kerzen für den Weihnachtsbaum, weil ja, damit es nicht brennt, damit sich kein Kind verletzt. Und dazu gehört eine kleine Fernbedienung. Und ich habe letztes Jahr schon versucht, die Batterie die Kerzen eingemottet habe für das Jahr, rauszuholen aus der Batterie und habe es nicht geschafft, dieses Batteriefach zu lösen. Dann habe ich auch ein bisschen recherchiert, festgestellt, die können gar nicht auslaufen, also habe ich sie einfach drin gelassen. Und dieses Jahr beim Abbau fällt meiner Tochter diese Batterie aus der Hand, landet auf dem Boden, so ungünstig, dass diese Knopfbatterie rausfliegt. Und ich habe wirklich gedacht, ich meine, meine Kinder waren zu dem Zeitpunkt 3 Jahre alt und die stecken sich das nicht mehr in den Mund. Aber wenn ich jetzt noch einen Säugling da gehabt hätte und hätte nicht gesehen, dass die Batterie da rausflutscht, dann wäre die auch irgendwo bei mir rumgelegen. Und das ist eben genau die Situation, Ulrike, die du gerade beschreibst. Ne? Wenn man woanders ist, da ist vielleicht die Knopfbatterie beim letzten Soundbuchwechsel irgendwie unter den Schrank gerollt, hat keiner irgendwie drauf geachtet, dann liegt sie da und die ist halt klein, die ist kalt, Kinder erkunden halt alles mit dem Mund und dann wird die in den Mund gesteckt. In dem Fall sollte man sofort den Rettungsdienst alarmieren. Und bei Kindern über einem Jahr sollte man alle 10 Minuten einen Esslöffel Honig geben. Das hat 2 Gründe. Zum einen von der Konsistenz des Honigs ist die Theorie dahinter, dass sich der Honig um die Knopfbatterie legt und dann den Schaden reduziert. Das andere Thema ist, was der Honig macht. Der verändert den pH-Wert, so dass der Schaden auch minimiert wird. Also das wurde in Studien gezeigt, es wurde auch mit verschiedenen anderen Sachen getestet, auch mit irgendwelchen Magengelen, Sucralfat wurde getestet. Was nicht getestet wurde, war eine interessante Frage, die ich neulich bekam, ob man nicht bei Kindern unter einem Jahr, weil Honig darf ja erst als Naturprodukt erst ab einem Jahr gegeben werden, ob man nicht bei Kindern unter einem Jahr veganen Honig verwenden könnte. Dann hätte man die Problematik ja nicht. Aber da muss man sagen, da gibt es keine Studienlage, ob der vegane Honig auch eben den pH-Wert so verändert. Ne? Also von was der schon hätte, von der Konsistenz, dass er sich schon auch um diese Knopfbatterie schließen würde, wenn die Konsistenz ähnlich wäre. Aber da gibt es eben keine guten Daten dazu. Vielleicht in Zukunft.
Jetzt kann es natürlich sein, weil Annalena, du hast ja auch das Beispiel genannt, wenn du es jetzt nicht gesehen hättest, dass diese Knopfbatterie da rausgefallen wäre und dann schluckt ein Säugling das runter, vielleicht ja auch sogar so, dass es gar nicht sich doll verschluckt. Wann merke ich denn das als Elternteil, wenn ich das gar nicht gesehen habe? Also die geht dann in den Magen und dann gibt es irgendwann auch ja Anzeichen dafür.
Ja, also schwierige Frage, weil Kinder sich ja auch nicht ausdrücken können. Aber diese Verätzungen in der Speiseröhre im Magen, die machen wahnsinnige Schmerzen. Die machen Schmerzen, die machen Entzündung und die machen dann in der nächsten Instanz eine Entzündungsreaktion. Also wirklich eine schwere Inflammation. Also wenn ich es nicht gesehen habe, aber beispielsweise beim Aufräumen sehe ich dann, oh, da ist irgendwie die Fernbedienung, liegt da rum, da ist keine Batterie drin. Und 1 bis 2 Tage später geht es meinem Kind schlecht. Es hat Fieber. Es erbricht, das Erbrochene ist auch vielleicht blutig oder da ist auch so, wenn Blut verdaut wird durch Magensäure, dann sieht das aus wie Kaffeesatz. Das wäre auch etwas, was man dann sehen würde in dem Erbrochenen, was dann vielleicht aus dem Mund fließt. Aber man würde das einfach am Allgemeinzustand des Kindes merken, dass dieses Kind wirklich von jetzt auf gleich schwer krank ist. Ja, aber so wie Ulrike das beschrieben hat, das ist eben, und ich hatte das einmal auch im Notarztdienst, die Situation, das Kind war in einem unbemerkten Moment, hat plötzlich angefangen zu husten, ist blau angelaufen. Erst im Krankenhaus hat man festgestellt, es war eine Schraube, die das Kind irgendwo unterm Sofa rausgekramt hatte und verschluckt hatte. Und das ist ja auch so ein bisschen, verschlucken hat ja in der deutschen Sprache auch 2 Bedeutungen. Einmal das Verschlucken in die Luftröhre, von einem Gegenstand, auch häufig eben Lebensmittelstückchen und das Verschlucken von, wie wir gerade besprochen haben, eben eine Knopfbatterie oder was ist auch kritisch, wo muss man auch ins Krankenhaus? Bei Magneten, wenn man Magnete verschluckt, weil die im Magen die Darmschlingen so auffädeln könnten, wenn die sich sozusagen in verschiedenen Darmabschnitten finden, dass sie einen Darmverschluss machen können. Also die müssen auf jeden Fall entfernt werden. Ein Beispiel bei Mädchen, haben wir ja alle, sind auch diese Haarspänkchen. Da ist auch so ein bisschen die Frage, wie wurden die verschluckt? Weil vom Speiseröhrendurchmesser könnte auch eine offene Haarklammer verschluckt werden. Ne? Also wenn die in die richtige Richtung sozusagen zeigt, mit der Öffnung nach oben, dann könnte die auch im Magen landen und könnte sich aber da auch irgendwie in der Schlinge verhaken. Die müsste dann auch mittels Magenspiegelung oder Darmspiegelung, je nachdem, wo sich die Spange dann befindet, dann auch geborgen werden. Also das wäre auch so ein Fall, wo man sagt, da muss man ins Krankenhaus.
Okay, also ich denke beim Thema Verschlucken, so gut es geht, sage ich mal, die kleinen Teile natürlich wegräumen. Es geht nicht immer, wie Ulrike natürlich auch gesagt hat, wenn man größere Kinder hat. Ansonsten achtsam sein, ne? Wie verhält sich das Kind?
Vielleicht noch ein kurzer Satz, weil das eben auch immer, ne, mit größeren Geschwisterkindern und dann fehlt eben der Lego-Figur, fehlt halt ein kleiner Arm. So ein Stück Plastik ist jetzt erstmal nicht dramatisch, wenn man das verschluckt hat, ne? Und man muss auch sagen, alles, was die Speiseröhre überwunden hat, also was im Magen gelandet ist, was jetzt nicht wie so ein Haarspängelchen irgendwelche Spitzen hat, findet auch seinen Weg nach draußen. Aber da ist es eben wichtig, dass man dann den Stuhlgang für eben die Zeit, und das kann auch mal bis zu 7 Tage dauern, manchmal sogar länger, dann auch filtert, bis man dieses Plastikteilchen gefunden hat, einfach um sicher zu sein, dass es rausgekommen. Und das ist dann eben diese aufwendige Situation, das Kind hat diese Lego-Figur in der Hand und der Lego-Figur fehlt ein Arm beispielsweise. Oder ja, dass man da so ein bisschen aufmerksam ist.
Dazu kann ich tatsächlich erzählen, dass also ich habe noch 3 Geschwister und meine beiden Brüder, die sind auch relativ dicht beieinander. Und wir hatten das tatsächlich wohl mal, dass mein ältester Bruder zu meiner Mutter kam und gesagt hat, meinen Lego-Figuren fehlen alle Köpfe. Wirklich, also die ganzen Köpfe waren weg. Und sie ist aber überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass der kleine Bruder die alle gegessen hat. Und hat es dann aber tatsächlich in der nächsten Windel entdeckt und war dann ganz froh, dass sie es vorher nicht wusste. Also war natürlich auch viel Glück dabei. Aber es kommt tatsächlich vor, ne? Also es ist wirklich, ja, das sind so Sachen, da kann man dann heute drüber schmunzeln, aber es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man, wie du auch jetzt erklärt hast, einfach in so einer Situation weiß, was kann ich und was muss ich tun in bestimmten Fällen, ne? Genau. Ja, es gibt ja auch noch andere Sachen. Also wir haben zum Beispiel so quasi das erste Mal in meinem Leben einen Krankenwagen rufen müssen, weil mein Sohn sich vor 3 Jahren mittlerweile verbrüht hat. Also das ist wirklich so eine Situation gewesen, wo ich als Mama das erste Mal richtig an meine Grenzen gekommen bin. Wir haben Ostern Eier gekocht und wollten die färben und ich hatte das Wasser auf dem Herd stehen, die Eier waren schon raus und habe dann gedacht, nee, ich lasse das kochende Wasser nicht auf dem Herd stehen, ich gieße das mal lieber ab. Und dann der Klassiker, während ich abgegossen habe, ist mich meine jüngere Tochter von hinten angesprungen, sodass das Wasser nicht in den Ausguss geflossen ist, sondern sich über mich und meinen Sohn ergossen hat. Und da muss ich sagen, war so eine Situation, wo mein Sohn hat sofort wie am Spieß geschrien, also der muss unfassbare Schmerzen gehabt haben. Ich war gerade mit den beiden alleine zu Hause, habe ihn nur genommen, nach oben geschleppt, dachte aber gleichzeitig auch, okay, die ganze Küche ist nass, nicht, dass die Kleine noch ausrutscht, die also auch noch auf dem Arm, und war dann in der Badewanne und habe dann nur gesehen, der Socken ist mit der Haut verschmolzen und ja, dann im Endeffekt nur noch einen Notarzt gerufen. Dann war mein Mann schon wieder da, den hatte ich auch noch angerufen und dann erstmal den Kleinen beruhigt. Ich war selber auch verletzt, davon habe ich aber nichts gemerkt, weil ich so unter Adrenalin stand. Ich glaube, ich habe da ziemlich viel falsch gemacht. Wie würde man in so einem Fall korrekt vorgehen?
Also so viel falsch hast du gar nicht gemacht, ne? Also du hast ja im Prinzip auch schon versucht, eigentlich das Unheil abzuwenden, indem du eben das Wasser nicht stehen lässt als Gefahrenquelle, sondern es abgießt, ja. Aber wie das so ist mit Haushalten mit mehr als einem Kind, dann oder mit Kindern grundsätzlich, man kann einfach nicht jede Situation vorhersehen oder planen. Weswegen es ja so wichtig ist, dass man eben dann weiß, wie man reagiert. Ja, also Paradebeispiel. In der Situation ist das A und O, wenn ein Kind sich verbrüht, zu Hause das Kind so schnell wie möglich zu entkleiden. Und mit Entkleiden ist auch immer die Windel gemeint. Es gab jetzt auch in den letzten Jahren tatsächlich so, was die Empfehlung angeht, eine Veränderung, weil eigentlich ist die Empfehlung immer gewesen, dass man die Wundfläche, also die umschriebene Wundfläche mit circa so 20 Grad kaltem, das ist also so Zimmertemperatur kaltem, ich sage immer laukaltes Wasser, für 10 bis 15 Minuten kühlt. Früher war das immer so, das Kind nehmen, komplett entkleiden und unter Eiswasser, ne, unter die Dusche stellen mit Eiswasser. Dann hat man gesehen, naja, aber also Unterkühlungen können auch einen wahnsinnigen Gewebeschaden machen, ne? Und Kinder kühlen einfach viel schneller aus, sodass man dann gesagt hat, okay, nicht Eiswasser, sondern eben nur mit so laukaltem Wasser und auch nicht über 3 Stunden lang kühlen, sondern wirklich nur die 10 bis 15 Minuten, weil man dann einfach gesehen hat, dass damit hat man einfach das beste Ergebnis gehabt, was das den Gewebeschaden angeht oder die Minderung des Gewebeschadens. Dann ist es auch wichtig, die Schwere der Verbrennung oder Verbrühung einzuschätzen. Ne? Also du hast jetzt gesagt, da war der Socken war schon eingeschmolzen. Das ist leider bei diesen synthetischen Stoffen häufig so, dass durch heiße Flüssigkeit oder auch durch Verbrennungen dann eben das Gewebe auch in die Wunde einschmilzt. Dann sollte man das natürlich nicht entfernen, weil man damit natürlich auch einen Gewebeschaden provoziert. Das heißt, in dem Fall nur kühlen und dann im Krankenhaus die Kleidungsstücke oder auch den Socken in deinem Fall entfernen zu lassen. Einschätzen der Verletzung ist wichtig, weil das ist die wichtigste Info eigentlich für die 112. Also wenn man den Rettungsdienst anruft, und das sollte man bei Verbrennungswunden und Kindern immer machen, weil die dann entscheiden müssen, welches Rettungsmittel schicke ich. Schicke ich den Rettungshubschrauber oder ist ein Schwerbrandverletztenzentrum auch mit der Bodenrettung erreichbar, also mit einem Notarzteinsatzfahrzeug. Und dafür ist es eben ganz wichtig zu wissen, wie ausgeprägt ist die Verbrennung. Da gibt es ja verschiedene Schweregrade, 1 bis 4. Und auch, wie großflächig ist die Verbrennung, weil das sozusagen sich auch potenzieren kann. Bei Kindern ist man da auch so ein bisschen großzügiger. Da sagt man eigentlich, bei schon 5% der Körperoberfläche sollte man das sozusagen im Krankenhaus behandeln lassen. Und nur so als Faustregel oder Handregel, die Handfläche des Kleinkindes oder Säuglings inklusive der Finger entspricht circa 1% der Körperoberfläche der Haut. Und dann kann man einfach das als Hilfsmittel sozusagen nehmen, um dann abzuschätzen, oh, das sind irgendwie 5% oder sind tatsächlich 10%. Anderer Fall ist auch, wo ist die Verbrennung? Im Gesicht, an den Händen und im Genitalbereich, das sind auch alles Verbrennungswunden, die müssen im Krankenhaus ärztlich behandelt werden, weil da einfach die Narbenbildung auch so viel Schaden anrichten kann oder auch bei den Händen beispielsweise Funktionseinschränkungen im Gesicht, Stigmatisierung durch Narben, dass man da einfach, um den bestmöglichen Outcome zu haben, die bestmögliche Behandlung auch in Anspruch nehmen sollte.
Ein Fall, der mir beim Thema Verbrennung vor dem Kurs gar nicht so bewusst war oder wo ich mir gar nicht so Gedanken drüber gemacht habe, ist zum Beispiel jetzt auch Kaffee trinken, Tee trinken mit Kind auf dem Schoß. Also nach dem Kurs haben wir auf jeden Fall dann drauf geachtet, dass wir das gar nicht gemacht haben. Wir haben es auch allen gesagt, sage ich mal, den Großeltern oder jedem, der unser Kind auf dem Schoß hatte, keine Heißgetränke, wenn ihr das Kind auf dem Schoß hattet. Die haben uns manchmal auch ein bisschen verdutzt angeguckt, so, na klar, hier, ihr seid jetzt wieder übervorsichtig, aber was sagst du denn zu diesem Thema?
Nee, ist genau richtig. Ist auch unsere Empfehlung. Ich meine, das Gute ist, dass man eigentlich als Eltern ja meistens eh nicht dazu kommt, heiße Getränke oder heißes Essen zu essen, sondern meist dazu kommt, wenn es schon abgekühlt ist. Das heißt, da ist man auf der sicheren Seite. Aber wenn man natürlich in so einer Situation ist, also das ist auch tatsächlich unsere Empfehlung, keine heißen Getränke, weil das ist einfach für Kinder, gerade die noch auf dem Schoß sitzen, das heißt, sie sind irgendwie 6, 8, 9 Monate alt. Das ist super spannend. Alles, was wir machen, ist spannend. Sie wollen kopieren, sie wollen in diese Tasse gucken und schlagen die dann runter. Oder schlagen dagegen und dann kann die auch überschwappen. Was auch viele unterschätzen, was jetzt, weil es jetzt bald Sommer wird, also so Gefahrenquellen auch draußen, was Hitze angeht, der Gartenschlauch mit Wasser, der kann sich wahnsinnig aufheizen und kann auch zu schweren Verbrennungen führen, wenn man sagt, okay, man setzt das Kind schon ins Planschbecken oder gibt ihm den Schlauch in die Hand, stellt das Wasser an, und das zweijährige Kind freut sich schon irgendwie aufs Planschen und hält diesen Schlauch und spritzt damit vielleicht das Geschwisterkind ab und dann ist da dieses heiße Wasser drin. Oder auch heiße Metallklettergerüste auf dem Spielplatz oder Rutschen, da kann es auch zu schwersten Kontaktverbrennungen kommen. Also wenn Kinder dann eben mit einer kurzen Hose da die Rutsche runterrutschen. Also der erste Griff von mir auf dem Spielplatz ist immer jeden Sommer mal als erstes zur Rutsche und teste einmal, wie heiß die ist. Und dann verbiete ich tatsächlich meinen Kindern auch zu rutschen, wenn das wirklich eine Rutsche ist, die auch von der Ausrichtung her einfach sehr viel Sonnenzeit abbekommt oder abbekommen hat und dann einfach zu heiß ist.
Das heißt, die Kinderhaut ist definitiv auch viel empfindlicher, ne? Also selbst wenn das Wasser in der Tasse oder im Schlauch gar nicht für uns so heiß ist, für das Kind, für die Kinderhaut ist es das definitiv, ne?
Ja, auf jeden Fall. Lukas hat sich ja damals, wir sind ja selber sozusagen betroffen, als Lukas 1,5 Jahre alt war, hat er sich auch schwer verbrannt und hat auch so, die Familie ist umgezogen, die Mutter hat auf dem auf so einer Einbauspülmaschine Nudeln gekocht. Die Spülmaschine war nicht eingebaut, der Deckel war auf, Lukas ist draufgeklettert und dieser Kochtopf ist ihm komplett entgegengekommen. Im Gesicht, über die Schulter gelaufen, über den Arm, Oberschenkel. Und sein Vater war dabei und hat auch genau dasselbe, hat ihn geschnappt, hat den kompletten Kopf unter Wasser gehalten, da war ja der Wasserhahn. Hat aber die anderen, also da war auch die Kleidung eingeschmolzen, die anderen Stellen gar nicht gesehen, die sind dann später dem Notarzt aufgefallen. Und da muss man auch sagen, also Lukas hat gar keine Narben im Gesicht, aber hat tatsächlich von dieser Situation, war auch mehrere Monate im Krankenhaus, musste da auch stationär behandelt werden, hat da einfach schwere Narben von getragen, die dann einfach ein Leben lang begleiten.
Ja, und ich finde, das ist auch was so unfassbar schnell geht, ne? Also das sitzt bei mir jetzt nach Jahren noch, es ist ein Mini-Mini-Moment, der eben so viel auslösen kann, ne? Das finde ich insbesondere bei Verbrennung so. Und ich habe wirklich auch im Bekanntenkreis schon häufiger davon gehört. Und es muss jetzt gar nicht unbedingt das Kind sein, was auf dem Schoß sitzt, sondern meine Kleinste hat einen Freund und der ist an den Tisch gegangen und da stand halt einfach ein Tee und der hat die Tasse umgeschmissen und dann ist es halt vom Tisch auf ihn draufgelaufen. Ne? Und das sind so Sachen, also unser Kinderarzt hat tatsächlich beim ersten Kind schon gesagt, Kaffee ab jetzt nur noch kalt trinken bitte. So, also hat er wirklich gesagt und ich habe dann aber erst so richtig verstanden, warum er das gesagt hat. Weil dieses Massive, was wirklich auch nur ein Spritzer kochendes Wasser auslösen kann, ist mir dann erst klar geworden. Und ich glaube, da kann man wirklich nicht genug aufpassen.
Ja. Also man sollte sich auch immer, das ist immer unser Tipp auch, weil manchmal ist es ja so, dass Entwicklungsschritte über Nacht passieren bei Kindern. Und man sollte sich immer auf Augenhöhe des Kindes begeben. Also sobald es krabbeln kann, auf alle Vieren und durch die Wohnung krabbeln. Und dann einfach auch einschätzen, was sieht das Kind eigentlich von unten? Da hängt ein Kabel runter vom Wasserkocher oder da hängt die Tischdecke runter. Da wird dran gezogen. Das heißt, in dem Alter keine Tischdecken mehr, sondern besser Platz setzt oder auch wirklich darauf achten, dass nirgendwo Kabel runterhängen. Und auch diese ganz tollen Glaswasserkocher hatten wir schon zweimal im Notarztdienst, dass die geplatzt sind auf der Kücheninsel und sich dann ergossen haben auf der runterstehende Kinder. Also sowohl Lukas einmal passiert als auch mir. Und dass man da einfach auch so ein bisschen mehr Awareness dafür hat, auch als Eltern, einfach diese Gefahren, weil das ist das, was wir automatisch, das haben wir irgendwie, wir haben einfach durch Lernen, wir fassen den heißen Topf nicht an ohne Ofenhandschuhe. Aber das für uns so offensichtliche Gefahren erkennen Kleinkinder nicht, weil das ist ja alles spannend, was wir machen und sie wollen einfach viel kopieren, aber denken natürlich nicht an den Ofenhandschuh, sondern passen dann so dran.
Ja, sehr guter Tipp, denke ich, mit der Perspektive der Kinder auch. Ne? Was können die eigentlich alles erreichen?
Ja. Aber das, was man ja eigentlich am häufigsten hat im Alltag, sind ja nochmal ganz andere Sachen, nämlich tatsächlich sowas wie Schürfwunden, Kopfverletzungen. Ne? Also wenn ich so überlege, wie viel Beulen meine Kinder so davongetragen haben. Wir hatten jetzt tatsächlich zum Glück noch keinen Bruch oder sowas. Nils, hattet ihr sowas schon mal?
Ein Bruch hatten wir nicht, aber wie ich eingangs schon mal kurz erwähnt hatte, meine eine Tochter hatte die Hand in der Tür geklemmt, also die hatte die Hand wirklich in der Türzarge drin und hat ein anderes Kind in der Kita die Tür zugeschlagen und ein Finger wurde auch ziemlich blau und dick und da sind wir dann auch vorsichtshalber ins Krankenhaus gefahren und ich bin der Meinung, das wurde auch geröntgt, um zu gucken, ob es gebrochen ist. Wann sollte man da ins Krankenhaus? Weil ich meine, wie Ulrike sagt, das sind ja sehr häufige Unfälle, ne? Wo mal eine Schürfwunde oder halt auch mal ein blauer Fleck oder eine Beule am Kopf oder halt vielleicht auch mal so ein geklemmter Finger. Wie kann man da so Anzeichen erkennen, dass man jetzt wirklich mal ins Krankenhaus fahren sollte?
Also was uns immer ganz wichtig ist, ist, also eigentlich sollte man immer auf das erste Gefühl der Eltern vertrauen, die ihre Kinder einfach am besten kennen. Und das ist uns in unserem Kurs auch so wichtig, dass wir so ein bisschen darauf bauen, ihr seid zwar keine Ärzte, aber ihr seid die Spezialisten für eure Kinder. Das heißt, wenn euch da irgendwas an der Reaktion vorkommt, euer Kind irgendwie verändert ist, der Klassiker ist immer dieser Sturz mit Kopfanprall, was du initial auch als Beispiel genannt hattest, Ulrike, natürlich nicht jedes Kind hat dann direkt ein Schädel-Hirn-Trauma und er bricht, ja. Aber es kann auch innerhalb von 24 Stunden, kann auch dieser vorangegangene Kopfanprall ein Problem darstellen und kann eben auffallen durch eine verwaschene Sprache oder das Kind guckt irgendwie anders. Oder gerade bei kleineren Kindern, die sich noch nicht äußern können, die können dann plötzlich nicht mehr richtig sitzen, fallen dann immer auf die eine Seite beispielsweise, dass einfach die, ne, also irgendwas asymmetrisch passiert, was vorher nicht so war. Und wenn Eltern ihr Kind nicht mehr erkennen oder auch in so einer Schmerz- oder Verletzungssituation, ich meine, Kinder stürzen gefühlt jeden Tag, ne? Und wir Eltern können, glaube ich, relativ gut einschätzen, okay, das ist einfach nur da machen wir ein Pflaster, wir desinfizieren das, machen ein Pflaster drauf und dann ist schon wieder gut. Und das ist etwas, was ich auch jetzt so in den letzten Jahren, oder ich habe auch viel als Babysitterin gearbeitet im Studium, habe viele Kinder betreut und da war auch tatsächlich mal ein Kind dabei, was sich den Arm gebrochen hatte, aber nicht in meiner Anwesenheit, weil es vom Klettergerüst gestürzt ist. Und das hat sich einfach anders verhalten und die Mutter ist tatsächlich auch erst einen Tag später dann zum Arzt gegangen, aber weil sie gesagt hat, das ist nicht meine Tochter, die reagiert so nicht, hat sich einfach gewunden vor Schmerzen, hat diesen Arm gar nicht mehr bewegt und das wäre schon so ein Hinweis, also und Brüche bei Kindern sind eben in den allermeisten Fällen geschlossene Brüche, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass der Arm Mitte des Unterarms in eine andere Richtung absteht, sondern an der Stelle des Bruchs kann der Arm eben geschwollen sein, manchmal ist da ein Bluterguss, aber es ist mit sehr viel Schmerz verbunden und die Kinder nehmen eigentlich von alleine immer eine Schonhaltung an, also dass sie den Arm ganz eng am Körper festhalten, vielleicht noch mit dem anderen Arm fixieren und das ist auch so die Position, in der man, wenn man jetzt den Eindruck hat, es passt zu der vorangegangenen Situation wie Sturz vom Klettergerüst auf den Arm. Das Kind hat geweint, der Arm wird dick an einer Stelle umschrieben, dass man dann mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, sei es jetzt ein Schal oder die Strickjacke des Geschwisterkinds, dass man den Arm dann an der Stelle so fixiert, möglichst wenig, um sozusagen für möglichst wenig Erschütterung zu sorgen und dann das Kind in einem Krankenhaus vorstellt fürs Röntgen. Also da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Was mir bei diesen Kopfverletzungen, weil du es angesprochen hattest, Ulrike, nochmal ganz wichtig ist, dass man immer entscheiden sollte, bin ich in der Lage, in den nächsten 12 Stunden, das sind so die kritischsten Stunden, mein Kind zu überwachen. Klassiker ist da das Hochbett, das Kind stürzt abends beim Zubettbringen von der Leiter, knallt auf den Kopf. Ich bringe es ja jetzt gerade ins Bett. Wenn mein Kind schläft, kann ich es überhaupt neurologisch begutachten? Eigentlich nicht. Und so dass wir sagen, bei einem Sturzereignis mit Kopfanprall abends muss das Kind im Krankenhaus ärztlich gesehen werden, weil man kann nicht einschätzen, ob sich in der Nacht was verändert. Weil es gibt auch viele Kinder, die schlafen dann einfach wie ein Stein, die kriegt man auch nicht wach, wenn man sagt, naja gut, mein Kind, ich wächst dann jede Stunde und gucke, ob es irgendwie richtig reagiert. Aber das geht bei diesen Abendsituationen nicht. Also da muss man auch sozusagen einen Unterschied machen. Wenn das jetzt morgens passiert, beim Aufstehen beispielsweise und es ist Samstag und ich verbringe den ganzen Tag mit diesem Kind, dann könnte man sagen, okay, ich gucke mir das mal über Tag an. Wenn das Kind wirklich nur kurz geweint hat, es hat sich nicht sofort erbrochen und es ist sonst auch vollkommen normal im Umgang. Also es weint nicht schrill, es hat keine verwaschene Sprache, es hat keine Fallneigung, es hat sonst keine neurologischen Symptome, dann ist es etwas, was man sicherlich auch gut zu Hause beobachten kann.
Ich finde, das ist auch was, wo man so mit dem Elternwerden immer mehr ein Gefühl für entwickelt. Ne? Also ich war am Anfang immer noch bei jeder Beule leicht panisch, hatte aber auch den Hintergrund, dass ich selber mal ein schweres Schädel-Hirn-Trauma als Kind hatte und da bestimmt auch so ein bisschen traumatisiert bin. Und jetzt mittlerweile merke ich, ich gehe einmal durch, okay, sie hat sofort gebrüllt und ist alles gut und spielt wieder. Und irgendwie ist das so auch ein bisschen lustig, sich da zu beobachten, dass man merkt, ja, die Erfahrung zeigt einem dann auch genau, was du sagst. Ne? Also wenn die plötzlich anders wäre, würde ich, glaube ich, sofort losfahren und sagen, okay, jetzt ist irgendwas anders, jetzt muss irgendwie auch was Schlimmeres passiert sein. Ne? Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Notfällen so, dass man eigentlich relativ schnell raus hat, jetzt brauche ich irgendwie eine ärztliche Betreuung oder das kriege ich auch alleine zu Hause hin. Ne? Also das ist, glaube ich, einfach so, was man so für sich mitnehmen kann. Eigentlich hat man da eine ganz gute Intuition. Und also ich würde aus Mama-Sicht sagen, und wenn man sich unsicher ist, lieber einmal zu viel als zu wenig.
Ja, und das ist genau das, was wir auch hoffen, dass Eltern aus unserem Kurs mitnehmen, dass sie einfach so ein bisschen auch in ihren eigenen Fähigkeiten gestärkt werden. Und am Ende des Tages, ich bin Notärztin, ja okay, aber in den ersten Sekunden, wenn was passiert, da bin ich auch Mutter. Ne? Und als Mutter von Zwillingen muss ich aber auch sagen, mit dem zweiten wird man entspannter.
Hast du denn abschließend vielleicht noch so drei Tipps für uns zum Thema Kindernotfälle, die du so unseren Hörern mitgeben könntest?
Ja, also drei, auf drei beschränken. Ich habe natürlich ganz viele. Also ein Tipp, aber den können natürlich nicht Eltern einfach so umsetzen, die größere Geschwister, also wo es noch größere Geschwisterkinder im Haushalt gibt. Aber bei der Auswahl der Spielsachen, weil es doch häufig so ist, man bekommt eben auch viel geschenkt und das ist dann auch Spielzeug, was eben nicht für das Alter zugelassen ist, dass man da selber immer nochmal kontrolliert, ist dieses Spielzeug für mein Kind geeignet. Und so als Faustregel sagen wir immer, was durch den geschlossenen Zeigefinger und Daumen der eigenen Hand passt, ist zum Spielen für Kleinkinder nicht geeignet. Einfach wegen dieser Verschluckungsgefahr, wenn man jetzt sagt, das ist mir irgendwie wichtig, dass ich darauf aufpasse und achte, dass mein Kind sich nicht an dem Spielzeug verschluckt, dass man diese Faustregel so beachtet. Ein anderer wichtiger Tipp mit insbesondere dann auch mehr Kindern, weil man es einfach nicht schafft, jedes Kind 24 Stunden, 7 Tage die Woche zu beobachten, soll man ja auch gar nicht. Aber man sollte, jedes Elternteil sollte eigentlich die Giftnotruf-App auf dem Handy haben. Es gibt da viele verschiedene. Es gibt da auch eine App vom Bundesministerium des Inneren. Beispielsweise, da soll aber jeder einfach sich mit der App, die er dann runterlädt, auch wohlfühlen. Weil in diesen Apps, da ist der große Vorteil, man kann direkt nachlesen, was verschluckt wurde, was sozusagen jetzt als Erste-Hilfe-Maßnahme ergriffen werden sollte. Und man kann ortsunabhängig über die App häufig auch schon den Giftnotruf anwählen und muss nicht erstmal raussuchen, wo bin ich eigentlich gerade und welche Vorwahl muss ich jetzt und wie erreiche ich jetzt den Giftnotruf. Also das würde ich auch allen Eltern ans Herz legen, nicht nur sich zu informieren, was habe ich eigentlich für Gefahrenstoffe und Giftstoffe zu Hause, die natürlich auch immer gesichert werden sollten, wie Reinigungsmittel und so weiter, aber dass ich auch weiß, wie ich mich bei einem Vergiftungsunfall verhalte richtig. Ja, und dann Tipp Nummer 3, ihr wollt ja 3 haben, da empfehlen wir natürlich allen Eltern unbedingt einen Erste-Hilfe-Kurs mit praktischen Übungen zu absolvieren. Und im besten Fall auch regelmäßig zu üben und zu wiederholen. Weil Studien schon ganz klar zeigen, nur wer regelmäßig übt und wiederholt, kann auch in so einer Notfallsituation dann auch die ganzen Maßnahmen und Handgriffe auch abrufen. Also bis sozusagen das alles ins prozedurale Gedächtnis übergegangen ist, ist es so wie beim Fahrradfahren. Irgendwann kann man es halt, ne? Also irgendwann hat man es gelernt, aber bis es soweit ist, muss man es halt immer wieder üben und wiederholen. Ja, das wäre auch noch ein wichtiger Tipp, den ich gern mitgeben würde. Und heute war ich natürlich als Notärztin hier und habe jetzt natürlich viel darüber gesprochen, was passieren kann, wenn. Aber als Mutter muss ich auch ganz klar sagen, dass in den allermeisten Fällen es ja doch glimpflich ausgeht und Kinder doch einen ganz guten Selbstschutz- oder Heilmechanismus innehaben. Und ja. Das war mir wichtig, dass ich das am Schluss auch nochmal mit dazu sage, dass jetzt nicht alle mit einem Horrorgefühl hier rausgehen. Genau.
Super, vielen Dank Annalena für diese wertvollen Hinweise und die tollen Tipps. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Folgt uns auch gerne, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Tschüss. Tschüss.